Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, herzlichst Mazal Tov, 120. Sendung, 120. Ausgabe von Podcast Zukunft Denken. Wir gehen in die 11. Staffel, das heißt, wir beginnen wieder bei 0. 120 Folgen haben wir gemacht zu 120 Themen, die lassen wir jetzt nicht alle Revue passieren, sondern wollen zum Thema Zukunft Denken, nämlich die Zukunft Denken, sprechen. Albert Einstein hat mal gesagt, ich denke niemals an die Zukunft, sie kommt früh genug. Wir machen ja eigentlich das Gegenteil, wir versuchen zu antizipieren.
Ich glaube auch ausnahmsweise, ich meine, das mag sehr überheblich klingen, wage ich mal Einstein zu widersprechen. Sie kommt in der Tat früh genug, da hat er recht, aber darüber nachzudenken heißt ja gestalten zu können. Die Zukunft ist kein Thema, das man über sich ergehen lassen muss, sondern man kann gewisse Planungen machen, man kann Gedanken entwickeln, man kann die Fehler der Gegenwart korrigieren, damit die Zukunft nicht noch schlimmer wird. Das ändert nichts daran. Jetzt bin ich wieder bei Einstein und werde sehr bescheiden, dass Einstein zu Recht gesagt hat, die Welt ist ein Chaos. Das heißt, du kannst auch die Zukunft korrigieren wollen in der Gegenwart, planen, verändern wollen. Und am Ende ist die Zukunft dann doch von der Natur determiniert und wir Menschen merken, dass wir eigentlich relativ wenig Einfluss auf die Zukunft haben. Aber ich bestehe und bleibe dabei darauf, dass wir Menschen in der Lage sind, wenigstens ein Teil auch unserer persönlichen wie kollektiven Zukunft durch Entscheidungen in die eine oder andere Richtung zu verstärken. Und wenn man sich anschaut, in welchen Gefahrenzonen sich die Welt befindet, dann sind das auch, wenn man jetzt das Wort Vergangenheit dazu nimmt, Fehlentscheidungen in der Gegenwart für die Zukunft gewesen, die jetzt uns auf die Füße fallen. Und so gesehen, nein, Zukunft denken bedeutet immer auch eine Analyse der Gegenwart. Und das halte ich für extrem wichtig und unverzichtbar. Und aus der Analyse heraus Handlungsoptionen und Denkoptionen zu gestalten. Und sei es nur, dass das Schlimmste vermieden wird.
Die andere Seite ist, dass man auch offen sein kann. Man kann in alle Richtungen denken und Grenzen überschreiten. Gerade wenn man eben aufgrund der Gegenwart versucht, die Zukunft positiv, konstruktiv zu gestalten. Natürlich irrt man. Auch wir haben uns öfters geirrt. Wir haben zum Beispiel nicht antizipieren können, welche Richtung zum Beispiel der Nahe Osten geht, um jetzt ein aktuelles Beispiel zu nehmen. Der Irrtum muss Teil von Zukunftsdenken sein.
Also an dem Punkt würde ich dann doch ein bisschen widersprechen. Niemand konnte sich vorstellen, wie der 7. Oktober stattfindet. In der Tat, weil sich eine der Bedingungen für uns als unvorstellbar erwiesen hat, dass sie sich geirrt hat, nämlich, dass Israel unangreifbar ist. Die israelische Armee, der Geheimdienst und die Politik haben versagt. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und der ganz tiefe Schock, der ja noch gar nicht reflektiert und diskutiert wurde und erst reflektiert und diskutiert werden kann, wenn hoffentlich die meisten Geiseln hoffentlich irgendwie dann doch am Leben sind und zurückkommen. Und wenn es zu einem wie auch immer gearteten Begriff Waffenstillstand kommen würde, ist, dass diese Gesellschaft Israels daran arbeiten muss, dass sie einer Illusion erlegen ist, nämlich, dass Israel unangreifbar ist. Deswegen konnten wir uns das, was am 7. Oktober ist, auch weltweit nicht vorstellen. Das Zweite aber ist, dass der Konflikt, der im Nahen Osten stattfindet und einerseits über die Palästinenser gespielt wird, immer auch die Option innehat, Gewalt zu inkludieren. Und es gab immer Gewalt und es gab vor allen Dingen terroristische Gewalt und die Hamas und die Hisbollah sind keine Erfindung des 7. Oktobers. Und dass Terrorakte im Nahen Osten und weit darüber hinaus Alltag gewesen sind, wussten wir auch. Aber auch hier sind wir ja wieder in der Situation, unter ganz bestimmten Bedingungen nur denken zu können. Und deswegen muss man dann auch nochmal einen selbstreflektierenden Blick haben. Wir können Zukunft auch Sie und ich nur denken in dem Denken, das wir in unserer Gegenwart haben. Und damit ist die Zukunft, die wir denken, dann doch sehr weit bestimmt aus der Gegenwart, in der wir denken. Das macht unser zukünftiges Denken bei den meisten, selbst bei den sehr Kreativen, doch beschränkter, als wir uns einreden können. Das heißt, die ganz große Fantasie dieser großartigen Science-Fiction-Denker besteht in der Tat darin, dass sie eine Welt erfinden, die überhaupt nichts mit der Welt zu tun hat, in der wir leben. Wir, und das muss man immer wieder betonen, kommen in die Welt der Zukunft immer auch aus der Welt der Gegenwart und können uns Bedingungen, die jetzt noch vorhanden sind, wegdenkend kaum denken.
Da stellt sich natürlich die Frage, wenn Zukunft denken heißt, Irrtum ist erlaubt, dann ist aber auch zugleich die Frage, wo ist eigentlich die Verantwortung, in die Zukunft zu denken? Also der Irrtum auf der einen Seite, was ist das Commitment, dass das, was man heute sagt, das, was man heute denkt, auch so geschehen sollen da? Weil eigentlich ist es ja sonst wie bei einem Arzt, der einen Patienten in die Zukunft Zukunft schickt, aber ihm ein Mittel gibt, das ihn vielleicht umbringt.
Denn wir reden vom Denken. Und Denken ist nicht selbstverständlich. Denn Denken heißt, das, was momentan in mir ist, zu überprüfen. Also Zweifel anzumelden. Zweifel anzumelden an der Konstruktion der Welt, in der ich mich befinde. Also auch mir zu widersprechen. Das ist ein außerordentlich unangenehmer Prozess. Jeder Mensch weiß, auch im Privaten, was es bedeutet, wenn man zugeben muss, man habe sich geirrt, man habe einen Fehler gemacht, man ist von Bedingungen ausgegangen, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Und wenn man das jetzt auf das Denken insgesamt, wie wir das tun, überträgt, ist das schon eine Herausforderung. Im Prinzip heißt es, dass der sichere Boden verlassen wird. Das Fundament, auf dem ich stehe, wird durch das Denken ganz bewusst mit Wissen nicht gestärkt erst einmal, sondern eine Unsicherheit trifft zu. Aber ohne, dass man das Fundament in Frage stellt, können wir letztendlich nicht Fortschritt generieren. Und das will ich dann auch sagen, Denken bedeutet die einzige Chance, Fortschritt zu generieren. Man weiß ja auch, dass auch in der jetzigen Zeit vor allen Dingen Rechtsextremisten und Populisten sich ja die gute alte Zeit wünschen. Das heißt, das, was jetzt ist, soll für immer gelten und das, was gestern war, was schon andere wieder verändert haben, soll zurückkommen. Also was wir betreiben, und ich glaube, dass das auch eine Anregung sein soll für Zuhörer und Zuhörerinnen, mehr soll es auch gar nicht sein dürfen, sonst würden wir uns ja wieder überschätzen, ist, dass wir uns erlauben, ununterbrochen mit dem Bohrer an das Fundament zu gehen. Ich erinnere da an den Zahnarzt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gibt man sich eine Schmerzspritze oder man erträgt den Schmerz, den wir haben, wenn wir uns denkend in Zweifel stellen. Das andere, was wir in unserem Titel haben und was wir versuchen, ist dieses Denken, also die Analyse, die Möglichkeiten der Optionen zu projizieren in die Zukunft, was bedeutet, eine Verbindlichkeit herzustellen. Nämlich, nachdem wir also gebohrt haben, überlegen, welche neue Füllungen greifen wir, um eine Zukunft zu denken, in der, und das ist unser erklärtes Ziel, das ist auch etwas, wofür ich, aber auch Tachlis und all das, was Sie machen, stehen, in denen Menschen, Menschenrechte, in denen die Würde des Menschen, in der Humanismus entwickelt wird. Also wir wollen mehr davon und nicht weniger. In einer Welt, in der diese Frage die ganz große Konfrontation des 21. Jahrhunderts ist, wo die Macht eher auf das Weniger global arbeitet, Diktaturen wie China, Diktaturen wie Iran, Diktaturen wie Russland, ist das eine große Herausforderung. Und nimmt man den Demokratieindex weltweit, haben wir festzuhalten, dass 2023 weniger Demokratien in dieser Welt arbeiten als vor 10 Jahren.
Das heißt, Zukunftdenken ist nicht Kür, sondern Pflicht. Die Zukunft gestalten heißt eigentlich eine Zukunft aufzubauen, die jeder Mann, jede Frau betrifft. Also, dass man das nicht abdelegiert an philosophische Eliten oder irgendwen anderen, sondern das betrifft alle von uns.
Ja, ganz und gar nicht. Es kann nur alle betreffen. Das Delegieren ist bereits die Unmündigkeit. Und das ist nicht nur eine Frage jetzt der politischen Systeme. Wenn ich mein eigenes Denken in den Zeh pflege, dann anderen das überlasse, werde ich unmündig. Das ist eigentlich das Kind. Das ist eine Sehnsucht nach Regression. Und in Krisenzeiten, wie den, in denen wir leben, aber übrigens, es gab immer nur Krisenzeiten, wenn Menschen gelebt haben. Aber in den Krisenzeiten, wo wir auch alle informiert sind, nicht nur über die Krisenzeiten als Wissen, sondern auch über die Konsequenzen, die global bei jeder Krise jeden mittlerweile betreffen, nicht nur bei der Umwelt, ist eben diese Vorstellung, über die wir reden, nämlich eigentlich sich zu entmündigen, weil man sagt, also ich kann das doch alles gar nicht lösen, ich kann das alles nicht bewältigen, ich kann das alles nicht verstehen, das müssen andere für mich tun, Klügere oder Menschen, die mehr Macht haben, ist der Denkfehler an sich. Gerade in Krisenzeiten müssen wir selbstverantwortlich, denn wir wollen ja selbstverantwortliche, mündige Menschen sein, in dieses Risiko gehen, persönlich wie auch als Gesellschaften und uns die Frage stellen, Leben, Gesellschaft, Sein ist dynamisch und entweder kann ich diese Dynamik reproduzieren in mir, um neue Matrixen zu entfalten für meine Zukunft und wie ich damit umgehe. Wir nannten das früher Flexibilität des Seins. Wer nicht flexibel ist in der Evolution, erleidet das Schicksal der Dinosaurier. Und wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht irgendwann die Dinosaurier werden, wo man vielleicht in 1000 oder in 10.000 Jahren sagt, die hätten ja überleben können, wenn sie nur Zukunft gedacht hätten.
Nun ist die Frage, was ist eigentlich wichtig, dass man mitbringt? Sonst wird es ja beliebig. Es gibt ja die Situation, dass alle zu allem eine Meinung haben. In Zeiten der sozialen Medien hat sich das noch verschärft. Was ist sozusagen die Verpflichtung und das, was man mitbringen muss, damit man Zukunft verhandeln kann?
Denken bedeutet ja nicht eine Meinung haben. Also Meinungen sind in der Tat an sich schon beliebig. Ich habe eine Meinung und stelle sie in den Raum. Na gut, dann hast du eine Meinung. Du bist der Meinung, die Erde ist eine Scheibe. Sondern das Denken bedeutet qualitativ, ernsthaft, wissenschaftlich, auf Fakten basiert, argumentativ vorzugehen. Und die Demokratie versucht ja, mit in Anführungsstrichen schlagenden Argumenten zu überzeugen, die autoritären Gesellschaften schlagen. Und das ist die Meinung. Du schlägst mit Meinungen um dich herum. Das ist letztendlich nicht zielführend, sondern die Anstrengung des Denkens ist, eine Logik herzustellen, eine Stringenz herzustellen, Tatsachen als solche zu akzeptieren, auch wenn sie schmerzhaft sind. Zum Beispiel, dass wir durch den Klimawandel, ob jetzt 1000 Jahre früher, 300 Jahre später, auf jeden Fall gegen die Wand laufen.
Und doch die Frage, weil das klingt ja logisch und einfach, in der Realität ist es aber oft umgekehrt. Die Meinungen setzen sich oft durch gegen die Fakten.
Jetzt sind wir bei einem sehr interessanten Punkt, was mit dem Begriff der Zukunft geht. Die Zukunft kann ich nur prognostizieren, weil es viele Faktoren X, Y, Z gibt, die ich ja überhaupt nicht inkludieren kann, die aber in der Zukunft eine Frage werden, zum Beispiel der Erkenntnis. Menschen waren nicht in der Lage, vor 30 Jahren, selbst als es den Club of Rome schon gab oder 40 Jahre, der gewarnt hat, so eindeutig, so nachvollziehbar, wissenschaftlich, aber durch Erleben nachzuvollziehen, was die Wissenschaft ihnen prognostiziert hat, nämlich, dass es zu einer Klimakatastrophe kommen wird. Heute, 40 Jahre später, ist durch Wissenschaft, durch Technik, durch Forschung für jeden Menschen die Beweislast, die man für diese Behauptung haben muss, auf den Tisch. Und deswegen ja, es ist immer prognostisch. Nein, deswegen kann man nicht eine Entscheidung auf Eis legen, sondern wir müssen aufgrund von solchen eben immer auch mit diesen unbekannten Faktoren Entscheidungen treffen. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was wir die Flexibilität des Seins nennen. Dabei können wir irren. Und das Großartige eben an der Idee der Freiheit, der Idee der Wissenschaft, der Idee der Demokratie ist, auch als Staatsform ist sie die einzige Staatsform, die den Irrtum zulässt. Die Demokratie hat kein Ausrufezeichen. Das Autoritäre hat das Ausrufezeichen und der Diktator wird nie zulassen, dass er zugeben muss, er habe sich geirrt, weil aus dieser Denkform die Autorität und das Autoritäre damit zusammenbricht. Währenddessen in der Demokratie ist das Zugeben des Irrtums und das Korrigieren alleine schon in der Idee des regelmäßigen Wählens und Abwählens inkludiert.
Lassen Sie mich noch einen Schritt zurück, weil dieser Widerspruch oft zwischen Meinung und Fakten beherrscht ja viele unserer Debatten der Gegenwart. Wir haben den Podcast Zukunft Denken begonnen in der Pandemiezeit, in einer Zeit, in der vieles ungewiss war, in der man eine Diskussion sah, wer glaubt jetzt welchen Fakten und vieles wurde noch nicht empirisch bewiesen. Obwohl es schnell ging, die Wissenschaft konnte liefern.
Aber da gehen Sie so ganz locker mit diesen drei Bemerkungen über eine unglaubliche Fortschrittsrealität hinweg. Also, dass bei den Maßnahmen einer noch nicht erlebten Pandemie von 2, 3 Generationen auch in der Vorsichtsebene Fehler gemacht wurden einerseits, ist unstreitbar. Aber wenn man sich in die Situation wieder zurückversetzt, wie wir auch persönlich alle panisch waren, wir haben doch gesehen, wie Menschen tot umfielen. Wir haben doch gesehen, wie in New York oder in Bergamo die Särge sich so gestaffelt haben, dass es überhaupt kein Nachkommen mehr gab. Wir haben gesehen, dass in den Krankenhäusern die Ambulanzen überhaupt die Patienten nicht mehr abliefern konnten. Wir haben auf den Intensivstationen gesehen die Ohnmacht der modernen Medizin. Wir haben gesehen, dass da ein Massensterben entstehen kann, wo es noch keine Antwort drauf gibt. Im Nachhinein, jetzt sind wir wieder am Denken, wissen wir, dass für die Zukunft ganz bestimmte Maßnahmen, beispielsweise die Isolation der Kinder, so nicht nötig gewesen wäre. Aber wir können darüber reden. Nur, und das ist der Punkt, die Wissenschaft und die Forschung hat zum ersten Mal bei einer solchen Pandemie in der Menschheitsgeschichte es in allerkürzester Zeit geschafft, einen Impfstoff zu entwickeln. Ohne diesen Impfstoff säßen wir immer noch nicht so miteinander da, wie wir hier sitzen.
Da bin ich voll bei Ihnen. Was ich eigentlich fragen wollte, ist nochmals zurück auf Meinung und Fakten. Obwohl das alles so überzeugend ist, wie Sie es dargelegt haben, haben wir viele Menschen in der Pandemie verloren. Und jetzt kommt der Bumerang, dass viele Studien heute sagen, die Demokratieverdrossenheit, die wir erleben in Europa, hat kausal mit der Situation der Pandemie zu tun.
Und das wiederum hat mit der Irrationalität des Menschen zu tun. Und da komme ich wieder aufs Denken zurück. Die einzige Möglichkeit, das Irrationale zu bekämpfen, das zu nichts führt. Noch einmal, die Pest oder ganz andere Tragödien der Pandemie, die es ja immer schon gab für Menschen, das war dann irgendwie Gottes Strafe. Meist waren es übrigens die Juden, die das Unglück auf die Welt gebracht haben, um das auch nochmal einzuführen. Und das Irrationale in Vernunft, in Wissenschaft, in Wissensgesellschaften umzusetzen, das ist die Moderne. Und die Moderne hat natürlich auch ihre Grenzen. Es gibt Gott und man dachte, es gibt Gott Kant, aber Gott Kant scheitert genauso wie Gott. Und hier sind wir wieder an der Evolution, das heißt, der Mensch muss mit den jeweiligen Realitäten sich mitentwickeln und lernen, nur dass solche Evolutionsprozesse ewig brauchen, um sich in Handlungsveränderungen niederzuschlagen. Nichtsdestotrotz ist der Gedanke des weiteren Zivilisierens die Antwort auf Barbarei. Denn die Alternative zum Denken ist Barbarei. Und die Barbarei und das Irrationale haben Menschen immer dazu geführt und gebracht, dass ganz wenige die Macht haben und ganz viele für die Macht zu bezahlen hat.
Sie haben das Beispiel der Juden gebracht. Selbst in der Moderne und mit all dem, was Sie gesagt haben, ist die Konspiration gegen die Juden nicht aufgelöst worden. Ja. Und jetzt mal zukunftsgedacht zu diesem Thema. Wie kann man das aufbrechen? Also wir haben jetzt Jahrhunderte Erfahrung, selbst die Moderne konnte es nicht lösen. Wie müssen wir in diese Richtung denken, damit das eben diese Irrationalität sich nicht durchsetzen kann?
Die Verschwörungstheoretiker waren bei der Pandemie wieder so frisch und engagiert dabei, wie eben bei der Pest. Sie haben ja auch eine Renaissance erlebt in dieser Zeit. Also all diese Verschwörungstheorien sind ja gebaut auf die Frage, die Juden sind diejenigen, die das Unglück bringen. Also das Irrationale einerseits ist dann doch nicht immer und nur auf das Jüdische einzuschränken. Das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Das Jüdische aus unserer Perspektive zahlt den höchsten Preis beim Irrationalen dann, wenn die Macht versucht, diese Erinnerung, die ja eine christliche Erinnerung ist, ich will darauf nochmal sehr deutlich hinweisen, das wurde den Christen erzählt. All dieses Unglück, wenn es in diesen Jahrhunderten passierte, stammt von den Juden, die ja das größte Unglück dem Christentum und damit der Menschheit angetan haben, Jesus umzubringen, was auch eine Lüge war. Aber letztendlich das Irrationale an sich ist ein Teil der menschlichen Existenz. Wir haben zwei Grundelemente des existenziellen Menschseins, das ist die Angst und die Sexualität. Und beides führen zu Selbst- oder kontraaggressiven Situationen. Und um Angst zu bewältigen, die dann zur Furcht wird, gibt es nur eine Möglichkeit, gibt es eine Erklärung für den Blitz. Und wenn man wenig weiß, können Menschen, die einen verführen wollen, von dieser Angst, es blitzt und Menschen verstehen überhaupt nicht, was da passiert, aber sie merken auch, welche Gewalt ein Blitz ausüben kann oder ein Tornado, ein Sturm, um nur bei den Naturereignissen zu bleiben, können dann Sündenbock-Theorien aufbauen. Jedenfalls können sie das Irrationale fortsetzen, währenddessen das Wissen die Möglichkeit ist, dass wenn heute in Europa oder anderswo, wo Wissen verteilt ist, die allermeisten nicht auf die Idee kommen, zu sagen, der Blitz ist etwas, was eine Strafe Gottes oder was auch immer bedeutet. Wir wissen heute, wie der Blitz entsteht. Wir können übrigens auch Vorwarnungen geben. Jedenfalls ist es sehr schwer, daraus eine Voodoo-Kunst zu machen. Und das wird bei jeder Generation aber wieder eine neue Herausforderung des Bildungssystems sein. Das Rationale muss immer wieder weiterentwickelt, aber jeder Generation auch wieder vermittelt werden. Und solange dieses transportiert wird, wird insgesamt die Menschheit sich mehr schützen können, als sie es vorher getan hat, vor der Irrationalität im politischen Raum. Aber auch das ist nicht in Stein gegossen. Deswegen erleben wir in den letzten Jahren wieder das Wachstum dessen, dass man diese Sündenböcke, das sind ja nicht nur jüdische Sündenbock-Narrative, verstärkt. Aber schaut man sich die Menschheitsgeschichte an, dann ist die Tatsache, dass wir beide überhaupt noch sind und dass es diese Gattung gibt, dieses Lernen, und das Lernen, wie überlebe ich? Ich kann nicht überleben, wenn ich Voodoo bitte, mich zu retten. Wenn ich eine Lungenentzündung habe und ich werde kein Antibiotikum nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit meines Todes groß. Aber es gab das Antibiotikum noch nicht vor 150 Jahren. Es sind aber Menschen, die es dann erfinden konnten. Wie konnten sie es erfinden vor 150 Jahren? Nicht, weil sie vor 150 Jahren das erfinden konnten, sondern weil es viele Jahre, Jahrhunderte gab, um überhaupt die Idee einer solchen Medizin zu entwickeln. Der Moment, wo das passiert, ist nicht der Moment, wo es beginnt.
Der Anteil von Menschen heute und jetzt, die allerdings Antibiotikum ablehnen würden, ist gar nicht so klein. Und diese nicht so kleine Minderheit möchte ich noch kurz verhandeln oder diskutieren, weil die ist entscheidend auch in der ganzen Demokratieentwicklung und in den Entwicklungen, die wir jetzt sehen.
Jetzt wird es spannend. Er ist klein. Er ist nicht mehr das, was wir früher als Quantité negligeable empfunden haben, aber es ist immer noch ein ganz kleiner Anteil in einer Gesellschaft. Warum bekommt er so einen Aufwind? Warum? Es hat zu tun mit den sozialen Medien. Es hat zu tun mit der Manipulation in den sozialen Medien. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir in unseren Gesellschaften im 21. Jahrhundert ein Bewusstsein erlangen, wie fragil diese Welt ist, wie fragil das Leben an sich ist. Und dass wir, und jetzt sind wir wieder bei Zukunft denken, dafür, wenn man bedenkt, wo wir uns befinden, also aus welcher Perspektive heraus wir Zukunft denken, verzichten werden müssen, also umschichten werden müssen, um die Probleme zu lösen. Das ist nicht nur eine materielle Frage, sondern es hat auch was zu tun mit der Entwicklung, dass wir teilen müssen, dass entweder noch mehr Menschen partizipieren können an einem guten Leben. Und noch einmal, das ist nicht nur materiell gedacht. Oder wir werden quantitativ als freie Menschen und Demokraten von denen, die ein anderes System wollen und den Menschen nicht nur versprechen, sondern erfüllen können, dass die materielle Lebensform besser wird, dann scheitern. Also man kann das an China sehen. Warum ist Präsident Xi und dieses autoritärste System in China erfolgreich? Einerseits, weil es die größte Diktatur umsetzt, die es je in der Welt gegeben hat. Alle Bürger Chinas und Bürgerinnen sind unter einer Kontrolle, wie es das noch nie gegeben hat. Gleichzeitig aber ist nicht zu leugnen, dass hunderte Millionen Menschen, die noch vor 50, 60 Jahren, also vor zwei Generationen, nicht einmal wussten, was eine Kanalisation ist, nicht einmal wussten, was fließend Wasser ist, nicht mal wussten, was eine Heizung ist und wenn sie es wussten, nicht davon träumen konnten, dass es je bei ihnen ankommt, eine ökonomische Erfahrung gemacht haben. Und das ist nicht nur mein eigener Lohn, das ist nicht nur mein persönlicher Wohlstand, sondern es eine infrastrukturelle Verbesserung in ihrem Leben gibt, das unstreitig ihre Lebensqualität verbessert hat. Und die meisten Menschen werden sagen, auch wenn ich die Diktatur nicht mag und auch wenn ich finde, dass Xi sich in allem einmischt, was ihm nichts angeht, aber mein Leben an sich ist so gut geworden, dass ich das billigend in Kauf nehme. Menschen, die beides haben, haben aber wiederum die Aussage mehr und mehr, ich habe zwar beides, aber ich bin von beidem so enttäuscht und unzufrieden. Die Frage ist, sind wir so verwöhnt, dass wir unzufrieden sind in der Relation, dass nicht mehr und mehr immer Wachstum ist, auch in Demokratie? Oder sind wir unzufrieden über den Zustand, der vielleicht auch gar nicht besser wird oder schlechter geworden ist, weil wir, anders als in der Diktatur, die Eigenverantwortung nicht umgesetzt haben und wissen, wir können unsere Gesellschaft nur reformieren für die Zukunft, wenn wir es selbst, und zwar jeder und jede, an seinem, an ihrem Platz mittun.
Ich möchte nochmals auf dieses Warum, das Sie gefragt haben, zurückkommen und auf diese Minderheit. Wir wissen aus der Demokratieforschung, aber auch aus der gelebten Realität, dass diese Minderheiten das große System doch nachhaltig gefährden können. Die Pandemie haben wir als Beispiel, das war eine kleine Minderheit, die leugnet und so weiter, aber es kann fürs System gefährlich werden. Wir haben jetzt Bewegungen wie die Identitären, die Reichsbürger, wo natürlich die Mehrheitsgesellschaft sehr genau hinschauen will, damit es nicht gefährlicher wird.
Und wir haben gleichzeitig ganz unterschiedliche Perspektiven in der Welt, in der kleinen, in der großen, in der globalen, die man nicht negieren kann. Also ich stelle mir dauernd die Frage, warum beispielsweise in der ehemaligen DDR sehr viele Menschen das Gefühl haben, dass sie ein Appeasement im Krieg der Russen gegen die Ukraine eher zugunsten der Russen denken, weil sie so sozialisiert sind, dass sie glauben, dass wenn man mit Putin irgendein Deal der zu seinen Gunsten ist, obwohl er der Verbrecher ist, abmacht, deren existenzielle Sicherheit gewährleistet wäre. Anders sieht man es in den Balkanstaaten oder in Polen, wo dann doch auch die Sowjetunion damals diese Länder unterdrückt hat, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen, wir müssen uns gegen Putin wenden, weil wir haben erlebt, wie wir schon einmal auch als Länder von der Sowjetunion, deren Teil wir ja nicht waren, so okkupiert wurden, ich kann auch an den Prager Frühling erinnern, dass wir nicht atmen konnten. Und gleichzeitig muss man sehen, dass dieses Thema wiederum international eine andere Bedeutung hat. Also wenn man jetzt in Somalia oder in Indonesien über die Frage der Ukraine reden würde, würden die fragen, Ukraine, was ist das letztendlich? Das zeigt, dass die Perspektiven, wenn wir Themen besprechen, ganz unterschiedliche sind. Was bei uns groß erscheint, weil wir aus der nahen Perspektive etwas besprechen, ist bei anderen nicht mal ein Punkt auf der Landschaft, und das wiederum hat unterschiedliche Betroffenheiten und Lösungsansätze. Das alles ist äußerst kompliziert und komplex, und diese Debatten führen sich dann auch noch in den eigenen Gesellschaften an, und dass das zu Spannungen führt, zu Hilflosigkeiten führt, zu Irritationen führt, und auch das muss man doch einfach mal sagen, weil das keine Frage der Bildung und Intelligenz ist. Der normale Mensch muss morgens aufstehen, muss in irgendeinem Job 10 Stunden, 8 Stunden, wie viele Stunden auch immer arbeiten, ob er Arzt ist oder ob er Schreiner ist oder ob jemand Sekretärin ist oder Sekretär. Und wie sollen die Menschen dann das, was sie ja heute können und was sie vor 100 Jahren noch nicht konnten und nicht durften, das Wissen, das ihnen zur Verfügung steht, auch wirklich aufgreifen, darüber dann auch nachdenken, um sich eine eigene Meinung mit Substanz zu bilden, um die wiederum anderen, also Ihnen und mir, wenn wir anderer Meinung mit Substanz sind, entgegenzustellen. Das sind Überforderungen, aber die Antwort auf der Überforderung ist nicht der Weg, dass wir uns dann zur Unterforderung zurückbewegen, sondern wie schaffen wir es, aus einer Überforderung solche Realitäten im Alltag zu schaffen, dass die Menschen weitergehen wollen. Es geht immer ums Weitergehen. Es geht um morgen früh stehe ich wieder auf, und wenn ich das sage, ist gleich heute früh, wo ich aufgestanden bin, und schon ist es wieder morgen früh muss ich aufstehen.
Um das sogenannte Richtige und das sogenannte Falsche, also wie entscheiden sich Menschen, gerade mit den unterschiedlichen Perspektiven, eine Mutter mit einem Kind denkt vielleicht anders als ein allein lebender Mann ohne Kind, das Richtige tun, wie kann man zum richtigen Entscheid kommen und was ist überhaupt richtig und falsch?
Viele Dinge, ob sie richtig oder falsch sind, wissen wir erst danach. Heute würde ich sagen, in der Zukunft. Das heißt, es sind immer auch Prognosen, Wahrscheinlichkeiten. Je wissenschaftlicher, desto höchstwahrscheinlicher ist es. Aber diese Risikofrage, und deswegen muss man den Begriff auch in unserem Gespräch nochmal einführen, ist immer in der Existenz ein Teil des Existenziellen. Und die Frage ist, wie risikoaffin werden Menschen und Gesellschaften oder wie risikoängstlich sind Menschen und Gesellschaften? Je satter, je fetter, je saturierter sowohl im Denken als auch im ökonomischen Menschen sind, desto weniger wollen sie Risiken eingehen, weil sie ja sehr viel, so glauben sie, zu verlieren haben in der Zukunft. Gleichzeitig ist aber, wenn sie es dann nicht tun, nämlich in die Zukunft andere Entscheidungen zu treffen, ihr Vermögen, sowohl das Materielle als auch das Sonstige, sehr schnell aufgebraucht, was wir ja erleben und immer schon Geschichte von Menschen dargestellt hat. Und in dieser Diskrepanz zwischen ich bewege mich, und jetzt sind wir wieder sehr stark im Evolutionären und in der Natur, ich bewege mich ist immer das größere Risiko, als ich verstecke mich. Gleichzeitig, weil ich mich so lange versteckt habe, kommt die Gefahr unter Umständen so nah, dass ich mich bewegen muss und der Preis wird der höchste werden. Und zwischen dem höchsten Preis, weil ich zu lange gewartet habe, aber auch einen sehr hohen Preis, weil ich zu früh mich verändert habe, ist eine Debatte zu führen.
Was ist jetzt vernünftiger, sich zu bewegen oder sich zu verstecken?
Darüber werden wir jetzt noch 119 weitere Folgen machen.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.